Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen sagt Ihnen Anjuta Ingert. Heute in der Lebenshilfe mit folgendem Thema: Ich bin doch nicht schuld, oder? Das ist die Frage, mit der wir uns in der kommenden Stunde beschäftigen wollen. Und dabei geht es um den richtigen Umgang mit der eigenen Schuld. Wie kann Schuld bewältigt werden? Wie kann sie als Krise bewältigt werden? Wie kann auch die eigene Vergangenheit mit allen Belastungen, die sie oft mit sich bringt, zur Heilung gebracht werden, damit auch die eigene Vergangenheit zu einer Kraftquelle wird und nicht wie ein Mühlstein, der uns permanent herunterzieht und Kräfte raubt. Zu diesem Thema darf ich ganz herzlich begrüßen Dr. Ursula Königs-Greven, mit der ich verbunden bin aus Krefeld. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ebenso einen guten Morgen.
Das verdenke ich Ihnen gerne. Ja, Sie sind eine Stammreferentin, Frau Dr. Königs-Greven, ursprünglich promovierte Biologin, und Sie werden in diesem Jahr 89 Jahre alt. Das ist ja nun kein Pappenstiel und doch erstaunlich. Und immer wieder bereichern Sie uns mit Ihren reichen Lebenserfahrungen, mit Ihrer langjährigen Vortragstätigkeit, sei es auch in der Begegnungsstätte Schloss Kraheim, die Sie für die Einheit der Christen als ökumenische Begegnungsstätte mitgegründet haben. Und wo Sie auch viele Vorträge, Seminare gehalten haben zu Bindungen, zu Verstrickungen in Schuld oder wo es einfach auch um Menschen in Ehekrisen geht, um die Suche nach der Identität, um die Frage, wie kann der Glauben auch Menschen in Scheidungen, in Familiensituationen befreien. Ja, all das hat Sie immer bewegt und Sie haben Menschen auch immer begleitet, neben Ihren eigenen Kindern auch eine Scheidung selber durchleben, durchleiden müssen. Mittlerweile haben Sie aber auch viele Enkel und Urenkel. Aber eine Frage vorab, Frau Dr. Königs-Greven, wie machen Sie das, dass Sie immer noch so frisch wirken, dass Sie immer noch so geistesgegenwärtig sind und auch hier uns heute von Ihren Lebenserfahrungen etwas mitgeben können mit Ihren 89 Jahren fast?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber ich habe immer versucht, einfach zu leben. Und ja, also ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, auch durch meine geistlichen Erfahrungen und so, dass ich also wirklich sage, eben, dass der Psalm ausdrückt, dass er dem Alten auch immer wieder neue Flügel gibt. Also ich denke, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich noch so frisch sein darf und immer wieder nochmal in Radio Horeb auch meine Stimme erheben darf.
Ja, und das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, ja, ich würde mal behaupten, mit einem guten Umgang mit Schuld, denn Schuld zu verdrängen, das zählt sich für die Entwicklung der Persönlichkeit ja bekanntlich nicht aus. Im Gegenteil macht die verdrängte Schuld unfrei, sie macht beziehungsunfähig und schließlich sie verbittert auch den Menschen. Das weiß auch der Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Bonelli vergleicht Schuld und daraus resultierende Schuldgefühle mit Schmerzen, die auf einen Schaden im sozialen Gefüge hinweisen. Heute weiß die Psychologie, dass persönliche Schuld, die nicht aufgearbeitet wurde, einen Schaden in der inneren Ordnung des Menschen bewirkt. Darüber hinaus schädigt die Schuld auch die Empathiefähigkeit, also das Einfühlen und Mitfühlen und damit auch die Beziehung zum anderen Menschen. Das heißt damit aber auch, dass der Schuldige vereinsamt. Und schließlich hat die Schuld noch eine transzendente Dimension. Spätestens hier ist dann noch die Schnittstelle zur Religion. Sie hält schon seit langem ein Instrument zur inneren Befreiung und auch zum Wachstum bereit, nämlich die Beichte, die einen gesunden Einfluss auf die Psyche hat. Das weiß auch der Psychiater und Psychologe Bonelli. Und wir können uns wohl heute durchaus auch glücklich schätzen, die Erkenntnisse eines jüngeren Wissenschaftszweiges, nämlich der Psychologie, heute so flächendeckend und auch allgemein verständlich zur Verfügung zu haben. Vieles, was die Bibel an Weisheit und Lebensregeln bereithält, wird durch die Psychologie für die menschliche Natur und unsere Verfasstheit noch einmal neu durchleuchtet und auch verständlich gemacht für unser Handeln. Also die psychologischen Erkenntnisse bahnen uns auch den Weg, wie wir als Menschen die sich jetzt auch religiös ausrichten wollen, leben können. Es geht um eben eine Einheit von psychologischem Erkennen und pädagogischem Handeln, was so aus der Bibel immer nicht eins zu eins dann abgelesen werden kann, sondern erst einmal dann für unsere Zeit auch neu entdeckt und heruntergebrochen werden muss sozusagen. Und immer steht auch das Moment der Selbsterkenntnis zur Selbsterziehung im Mittelpunkt. Und das sind auch die Früchte der Psychologie, mit deren Hilfe wir die Bibel auch noch einmal anders verstehen und für unser Handeln auch interpretieren können. Frau Königsgräfin, bevor wir jetzt gleich ins Thema einsteigen und Sie uns Ihre Gedanken vortragen zum Thema, wie gehe ich jetzt richtig um mit eigener Schuld, wie kann ich auch Vergangenheit so bewältigen, dass sie heilend ausheilen kann, wo hat denn in Ihrem Leben, wo Sie ja auch immer mit Menschen zu tun hatten, wo Sie viele Seminare gehalten haben, in und um die Begegnungsstätte Schloss Kraheim oder auch die Bibelschule Liederrhein oder wo Sie auch einfach persönlich Menschen einfach begleitet haben, wo haben Ihnen da auch die Erkenntnisse der Psychologie ja sehr weitergeholfen, auch die Bibel dann in ein entsprechendes Handeln für den Menschen umzusetzen?
Ja, das war so, dass ich schon vor vielen Jahren, also ziemlich zum Anfang meines Biologiestudiums und so weiter, ein Buch fand von Charlotte Bühler, einer amerikanischen Psychologin. Und das Buch hieß Psychologische Studien über Lebenserwartungen und Lebensergebnisse. Es war also absolut nicht unbedingt ein religiöses Buch, aber dieses Buch hat mir eigentlich den Weg geebnet zu den Lebensfragen und sie von der Bibel aus, aber auch durch die Psychologie eben vertieft zu studieren und wichtig zu halten. Also dieses Buch wird vielleicht heute gar nicht mehr vielleicht nur noch antiquarisch zu haben sein, aber das war so ein Türöffner für mich, diese beiden Dinge, Religion und auch diese psychologischen, die richtigen Erkenntnisse, muss ich immer wieder sagen, eben zusammenzusehen.
Und die Psychologie ist da so wie eine Art Schnittstelle auch, die auch die ganzen menschlichen Bedürfnisse ernst nimmt. Und die menschlichen Bedürfnisse, die man auch nicht übergehen kann, also man kann nicht auf einer religiösen hohen Ebene ansetzen, ohne das Menschsein dann außer Acht zu lassen. Und das ist vielleicht auch die große Hilfe. Ja, jetzt sind wir gespannt auf Ihre Gedanken.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau L. sagt, mein ganzes Leben bin ich regelmäßig in die Messe gegangen, ich habe gebeichtet, und ich dachte, ich führe ein vollkommen katholisches Leben. Jetzt erst sehe ich, dass alles, was ich dachte, auf Schein aufgebaut war. Ich dachte, ich sei eine tief hingebungsvolle Frau und Mutter, eine ausgezeichnete Lehrerin und fromme Christin. Heute erst sehe ich, dass ich all dies getan habe, um mich selber loben zu können und um allgemein Anerkennung zu ernten. Als mir dann eines Tages mein Mann ganz plötzlich sagte, er könne die Ehe nicht mehr länger ertragen und davon ging, war ich nicht nur erschüttert, sondern zutiefst empört. Wie durfte er es wagen, sich von mir zu trennen, mich so ganz und gar abzulehnen? Dies konnte doch nur in seiner eigenen Persönlichkeit begründet sein. An ihm allein musste alles liegen, dass er meinen Wert nicht zu schätzen wusste. Erst allmählich begann ich zu ahnen, dass meine Art, mich für vollkommen zu halten und meine starre Lebensführung ihn abgestoßen hatte. Wie leer war ich und wie sehr hatte ich mich über mich selbst getäuscht. So diese Aussagen aus dem eben genannten Buch »Wenn das Leben gelingen soll« von Charlotte Bühler. Ja, wie schwer fällt es uns oft, uns selbst zu erkennen. Wie gerne sprechen wir über andere Menschen. An ihm musste es liegen. Schuldig und verantwortlich für Misslingen, für Scheitern, für Beziehungsstörungen, für Scheidungen. Wie blind können wir sein für das eigene Verhalten und wir finden immer wieder einen Sündenbock. Erst im Lichte des Heiligen Geistes wird uns oft das eigene Versagen, die Sünde und die Schuld bewusst. Vieles ist auch mir erst lebendig geworden, als ich mein Leben in Jesu Hand legte und er mich durchleuchtete. Aber dabei ging er mit großer Behutsamkeit vor und nicht wie die lieben Mitmenschen, die gleich sagen, ach, du bist immer so eingebildet auf dich, so arrogant und ich kann deinen Mann gut verstehen, wenn du es mit dir nicht mehr aufhalten kann. Es ist eigenartig, dass die anderen, der Ehemann oder die Ehefrau, die Kinder, die Mitarbeiter, sehr schnell sagen können, was ihnen an uns nicht gefällt. Unsere Fehler, wo sie uns die Schuld geben. Von Sünde zwar meist nur da sprechen, wo wir zu viel essen, trinken, rauchen, nicht gesund genug leben, aber wo sie eben Vorwürfe machen können. Johannes der Täufer sieht das anders. Er ruft in seiner Zeit, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und auf der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es geht also um eine ganze Umkehr, Erneuerung unseres Tuns und Handelns, unserer Gesinnung, unseres Denkens, offen oder verborgen, unseres Seins. Und das ist nicht so einfach. Was ist Sünde? Sünde kommt von Absonderung. Absonderung von Gott, von dem wir stammen und der unser Schöpfer ist. Diese Absonderung geschah im Paradies. Als der Teufel zu Eva sagte, ihr werdet sein wie Gott. Und die Frucht war schön anzusehen. Eva aß und gab auch Adam davon. Und auch er aß. Das war der Ungehorsam, die Absonderung von Gott, indem der Mensch auf die Stimme des Teufels hört. Von dieser Zeit neigt der Mensch dazu, offen zu sein für die Stimme des Satans. Und damit wurde das Tun des Menschen bestimmt von teuflischer Verführung. So steht im 6. Kapitel der Genesis, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und dass alles Dichten und Trachten ihres Herzens die ganze Zeit nur böse war, da reute es den Herrn, dass er den Menschen geschaffen hatte. Und es bekümmerte ihn tief. Er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Wir kennen die Geschichte von Noah, einer der wenigen, der in den Augen Gottes gerecht war. Aber im neuen Bund fand Gott eine andere Lösung. So spricht der Engel zu Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Und daraus selbst spricht beim Abendmahl, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Im 1. Johannesbrief schreibt der Apostel, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Sünde ist eine Beleidigung Gottes. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt. So im Psalm 51. Die Sünde hat etwas sehr Aktives an sich. Jesus erlebt ungläubigen Hass, Verfolgung, Ausschluss, Verspottung durch die Soldaten und das Volk, den Verrat des Judas, die Verleugnung Petrus. Ich kenne den Menschen nicht. Jesus ist nichts fremd geblieben. Im Grunde war es die Ablehnung Gottes. Ab. Absonderung. Und daher ist er für uns gestorben. Er weiß um uns und unser unheiliges Herz. Wenn wir jetzt den Begriff der Schuld betrachten, dann stammt er aus dem rechtlichen Tun, aus richterlichem Handeln dem Schuldigen gegenüber, einem Schuldnachweis, einer Strafe oder einem Gnadenerlass. Schuld kennzeichnet das, was ich tun sollte, was ich getan haben sollte und was ich nachholen sollte, aber nicht getan habe. Schuld beinhaltet das, was ich anderen, was ich der Welt, was ich oft Gott schuldig geblieben bin oder auch mir selber. Schuld ist der Ausdruck einer gestörten Beziehung, ein Mangel. Durch Schuld können Schuldgefühle entstehen, die uns das Gewissen vermitteln kann. Und wir erkennen durch das Gewissen Gut und Böse, erleben aber auch gleichzeitig die Macht des Bösen in unserem Innern, die uns zum Bösen hinzieht. Immer ist die Verführung scheinbar schön und angenehm und verlockend. Sonst würde sie uns ja nicht anziehen. Das müssen wir ganz klar sehen. Wird der Mensch bei einer Straftat erwischt, kommt es ans Licht, wird er vor Gericht gestellt. Da ist der Ankläger, der Staatsanwalt, der dem Angeklagten sein Vergehen vorträgt. Es scheint ja alles klar zu sein, die Fakten stimmen, der Angeklagte gibt sie zu. Da ist aber auch ein Verteidiger. Er stellt alles zusammen, was für den Angeklagten entlastend sein könnte. Seine vielleicht schlechte Kindheit. Zum Beispiel der Vater hatte die Familie verlassen, die Mutter wurde allein gelassen und wurde mit den Kindern nicht fertig. In der Schule war er ein Außenseiter, wurde aus der Klassengemeinschaft ausgeschlossen. Er hätte doch so gerne Anerkennung gehabt. Oder er wurde gewalttätig, Wenn sich ihm etwas entgegenstellte. So war es. Und da ist der Richter. Die Fakten scheinen klar zu sein. Der Richter fragt, ob ihm seine Tat leid tue, ob er sie vielleicht bereue. Wie ist die Antwort darauf? Auf die Antwort hin kann der Richter entscheiden, Strafe oder Bewährung oder Gnade, Barmherzigkeit. So ist es auch bei uns. Da steht der Sünder vor seinem Gott. Die Wahrheit ist klar. Er muss zu ihr stehen. Er ist in Sünde oder Schuld gefallen und Gott weiß sowieso die Wahrheit. Da ist der Ankläger, der ihn anklagt. Jesus sagt selbst, dass Satan der Ankläger von ewigen Zeiten her ist. Er ist der Vater der Sünde. Wir kennen die Geschichte von Hiob. Aber da ist auch der Verteidiger. Der hat schon die ganze Schuld bezahlt am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt. Es ist Jesus Christus. Er starb auch für uns. Wenn wir ihm die Schuld und Sünde mit reuigem Herzen gestehen, dann vergibt er uns die Sünden, sodass uns niemand mehr für sie verklagen kann. Ist das nicht wunderbar? Und alles denkenswürdig. Wir stehen also in einem Kampf, der in unserem Innern tobt und der nicht einfach zu gewinnen ist. Oft wollen wir sie gar nicht zugeben. Lieber verdrängen wir sie. Machen wir hier eine kleine Musikpause. Ja, wir hatten gesagt, wir stehen also in einem Kampf, der in unserem Innern tobt und der nicht einfach zu gewinnen ist. Oft wollen wir sie gar nicht zugeben, diese Schuld, sondern lieber verdrängen wir sie. Da ist zum Beispiel die Lieblosigkeit in unserem Herzen. Wie lieblos sind wir oft, den anderen nicht wahrnehmen wollen in seinen Bedürfnissen, ihm keine Zeit schenken, vielleicht sogar den eigenen Kindern, ihn mit Worten verletzen. Alles andere ist uns wichtiger, wie Fernsehen, die eigene Ruhe und Bequemlichkeit gegenüber dem Partner, mein Hobby. Wie steht es mit dem Eigennutz? Haben wir nur den eigenen Vorteil im Blick, den eigenen Nutzen, den eigenen Egoismus auch in der Arbeitswelt und dem Staat gegenüber? Ist mein Ich ganz groß geschrieben und kommt lange nichts danach? Missbrauche ich Menschen zu meinem Wohlergehen? Bin ich hartherzig und kann ich die Not anderer noch mitempfinden und helfen? Gebe ich von meinem Geld ab an andere, an die Kirche für ihre karitativen Aufgaben, ihren missionarischen Auftrag? Gebe ich den Zehnten meines Einkommens an die Kirche oder an ihre Werke? Bin ich geizig meiner Familie gegenüber, meiner Frau, meinem Mann? Und wie steht es mit den Lügen? Verstoße ich gegen die Wahrhaftigkeit in meinen Beziehungen, in meinem Beruf? Habe ich vielleicht die Vorstellung, ohne Lügen der Dumme zu sein? Nehme ich es mit der Steuer nicht ernst? Lebe ich im sexuellen Bereich nicht nach Gottes heiligen Ordnungen? Wechselnde Partner, nicht angenommene Kinder, vielleicht Abtreibungen? Oder auch Betrügen kann man in vielfältiger Form, vom Ehebruch, beim geschäftlichen Leben, im großen wie auch im kleinen Maßstab. Entschuldige ich mich damit, das tun doch alle. Und wir erregen uns so gerne über die heutige Zeit, unsere Politiker, unsere sogenannte Moral. Da müssen wir zuerst mal über uns selbst nachdenken. Oder wie gehen wir um mit der Rache? Rache zu nehmen kann in vielfältiger Form geschehen, indem man den anderen übersieht, nicht mehr mit ihm spricht, ihn verleumdet und unmöglich macht. Die Frau verweigert sich dem Mann, der Mann spricht nicht mehr mit ihr. Da können Familien auseinanderbrechen, sich schneiden und sich für sie für tot erklären. Ja, Familien, die die anderen Teile für tot erklären. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie gehen wir nun oft mit der Schuld der Sünde um? Ich will nicht mehr daran denken. Ich verdränge die belastenden Dinge ins Unbewusste. Oder ich verleugne sie sogar vor mir selbst und den anderen. Die Folgen können Depressionen sein. Ich kann mich nicht mehr richtig freuen, nicht mehr echt sein. Ich sehe die Fehler und Sünden sehr stark beim anderen, die selbst in mir sind, und mache ihn zum Sündenbock. Die Psychologie spricht von Projektion. Jesus weiß schon davon, wenn er den Splitter im Auge des anderen anspricht und dabei den Balken im eigenen Auge nicht sieht oder merken will. Man braucht Ausreden, weil die Dinge nicht anders zu lösen gewesen wären. Es bliebe einem ja gar nichts anderes übrig. Der Psychologe nennt solches Verhalten Rationalisieren. Oder weil man sich schuldig fühlt, bemüht man sich um ein besonderes moralisches Verhalten. Dies hat etwas mit dem Pharisäerbegriff zu tun. Oder es gibt eine übertriebene Selbstbeschuldigung. Vielleicht kann man ja dadurch auch Mitleid erwecken. Aber alle diese Abwehrmechanismen, diese Methoden, sind alle ein Anzeichen von Unreife, haben kindliche Züge. Wir müssen uns nicht verstecken, herausreden, uns drücken. Aber wir kennen das schon von Adam her. Als Gott Vater ihn nach dem Sündenfall ruft, versteckt er sich und sagt, das Weib, das du mir gabst, verführte mich. Ein Drücken vor der Verantwortung. Schuld hat also immer auch mit Gott zu tun. ist eine Rebellion gegen ihn. Denn ich will mich nicht verantworten vor ihm. Es ist Eigenmächtigkeit gegen ihn und Selbstherrlichkeit. Und das ist wohl auch die Schuld von Frau L. in unserem Beispiel, was ich vorher angeführt habe. In ihrer Selbstgefälligkeit war sie mit sich selbst zufrieden, auch als gute Katholikin zu gelten und echte Liebe, die auch den anderen im Blick hat, fehlte ihr. Ihre Eitelkeit verstellte ihr den Blick und die guten Gewohnheiten nahmen ihr jede Lebendigkeit, auch in der Liebe zu Gott. Daher, als der Mann gegangen war, war sie leer. Wir wissen nichts von ihrer Kindheit, aber wir erkennen heute, dass sie vieles mitschleppen aus den Erfahrungen und Verwundungen unserer Kindheit. Dadurch können in unserer Seele Traurigkeiten sein, depressive Gedanken und Gefühle, die sich wieder in unseren Beziehungen auswirken. Anneliese zum Beispiel ist ein kleines Mädchen gewesen, das fünfte in der Kinderschar, und hat gelernt, sich immer klein zu machen. Das wirkte doch so bescheiden und demütig und motivierte die anderen. Die anderen wollten helfen. Erwachsen geworden war Anneliese immer noch klein und demütig. Aber das wurde zur Trägheit, Faulheit und Bequemlichkeit, Angst vor der Verantwortung. Sie fand ja auch lange Zeit Menschen, die dann einsprangen, aber immer größer wurde in ihr das Selbstmitleid und wuchs die Angst, sich nichts zutrauen zu können. Sie musste lernen, sich auf den Weg zu machen zur Selbstfindung. Was hat dies mit Sünde zu tun? Faulheit und Bequemlichkeit gehören zu menschlichen Lastern, wie Hildegard von Bingen es nennt. Bei ihr ist es die größte Sünde, nicht Verantwortung zu übernehmen. Wenn man Minderwertigkeitsgedanken hat, sich immer mit anderen vergleicht, dann geschieht es leicht, dass man über andere schlecht spricht, um sich selbst ins bessere Licht zu setzen. Dass man nicht bereit ist, den anderen anzunehmen und seine Gaben zu schätzen, als gegenseitige Hilfe anzunehmen in unserer Verschiedenartigkeit. Oder man misstraut allen Menschen. Vielleicht hat man wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, aber das Misstrauen nimmt im weiteren Leben die alle Freudigkeit und Unbefangenheit und tut oft dem anderen Unrecht. Oder wir sprechen schlecht über andere, vor allem über unsere Vorgesetzten. Wir ärgern uns über jemanden und dann verdächtigen oder verleumden wir ihn. Eigentlich sollten wir dann lieber für die Menschen beten, die es uns schwer machen. Wie weit haben wir Vertrauen auf Gott oder suchen wir andere Quellen über Wahrsagen, Besprechungen und Ähnlichem, um mehr über unsere Zukunft zu erfahren? Aber das kann gefährlich werden für Körper, Seele und Geist. Am allerwichtigsten aber ist es, über erlittene Verwundungen unserer Seelen in der Kindheit und auch später, die uns von anderen Menschen zugefügt wurden, die unser Leben bestimmen können, nachzudenken, um sie dann von Gott heilen zu lassen. Ich denke, dass dies in der Form des Gebetes der inneren Heilung mit einem Seelsorger geschehen kann. Schwester Usha schreibt von einem Mädchen, das als Zwilling eines Bruders geboren wurde. Sie schreibt: Als wir aufwuchsen, wurde alle Aufmerksamkeit meinem Bruder geschenkt. Ich war ärgerlich mit Gott, dass er mich als Mädchen geschaffen hatte. Obwohl wir uns nicht voneinander trennen konnten, stritten wir viel miteinander. Auch in der Schule wurde er bevorzugt und ich begann, die Lehrer zu hassen, die mir Gleichgültigkeit entgegenbrachten. Sogar nach meiner Ausbildung fühlte ich mich abgelehnt und traurig. Ich unterdrückte alle diese negativen Gefühle in meinem Herzen. Mein Minderwertigkeitskomplex erreichte seinen Gipfel, wann immer ich meinen Bruder ansah. Dann kam der Tag, an dem ich Exerzitien zur inneren Heilung machte. Wie tief war der Schock für mich, als ich hörte, ich müsse meinen Eltern vergeben, auch wenn sie nicht wussten, was sie taten. Aber als ich anfing, den Menschen in meiner Familie zu vergeben und von ihnen Vergebung zu empfangen, erfuhr ich, dass ich innerlich frei wurde. Innere Heilung bedeutet in erster Linie, dass alle Verwundungen zu Jesus, dass ich sie bringen darf, den Menschen vergeben und das Herz reinigen lasse von allen negativen Gefühlen und Meinungen. Wenn das nicht geschieht, kann es sein, dass die Verletzungen unbewusst in der Familie weitergegeben werden und aus ihnen eine unheilige Familiengeschichte und Schuld wird. Das Böse, das wieder Böses erzeugt. Pflegen wir also nicht unsere Wunden mit Selbstmitleid, sondern vergeben wir immer und immer wieder. Das ist besser, als immer zu denken, ich bin doch nicht schuld. Gebet, Herr Heiliger Geist, erleuchte mein Denken, reinige meine Fantasie, läutere meine Gefühle und Emotionen, heile meine Vergangenheit, meine Erinnerungen, meine inneren Verwundungen und Verletzungen. Vergib mir meine Schuld und befreie mich von jeder Anhänglichkeit an Sünde, damit auch ich allen vergeben kann, die mir Unrecht getan haben. Amen.
Amen.
Soweit meine heutigen Ausführungen.
Sie haben Ursula Königs-Greven gehört hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Ich bin doch nicht schuld, oder? Vielen Dank erstmal, Frau Königs-Greven, für Ihre Ausführungen, für Ihre tiefen Gedanken zum Thema Schuld und Sünde, Heilung der Vergangenheit, eben auch mit der Frage Ich bin doch nicht etwa schuld, oder? Sie haben uns ja auch dargelegt, dass es nur allzu menschlich ist, die Schuld für das eigene Versagen erst einmal zu leugnen, zu verdrängen. Und wichtig ist, um jetzt die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, eigentlich auch die Fähigkeit, sich selber zu erkennen, sich anzuerkennen, auch als Mensch mit Schwächen. Aber oft sind wir eben auch ganz blind in Sachen Selbsterkenntnis. Und Sie sagen, erst im Licht des Heiligen Geistes wird das eigene Versagen bewusst, kann es dann auch abgegeben werden, kann daraus auch durch die Schulderkenntnis und das Verzeihen dann auch neues Wachstum entstehen und dass so eine Schuldspirale, wenn sie auch in der Familie geschieht und in der Vergangenheit einfach belastet, durchbrochen werden kann und nicht über Generationen dann auch weitergegeben werden muss. Sie haben Johannes den Täufer genannt, der zur Umkehr aufruft und die Umkehr, die schließt nun wirklich den ganzen Menschen mit ein. Da geht es eben nicht nur um ein oberflächliches, naja, jetzt mache ich es halt einmal anders oder so, sondern es geht schon um die ganze Erneuerung unseres Denkens und Handelns. Und dabei kommt eben auch der Begriff Sünde mit ins Spiel, den Sie bezeichnet haben, eben auch als Absonderung von Gott. Und beim Schuldbegriff, da haben Sie auch ganz interessant das verglichen mit einem Gerichtsverfahren, wie der Mensch dann vor Gott steht und der Ankläger ist dann eben auch eigentlich der Satan, also der Vater der Sünde, der all das in uns auch antreibt, alle negativen Gedanken und auch alle Selbstanklage. Und dennoch haben wir als Christen die Möglichkeit, durch das, was Jesus am Kreuz nämlich getan hat, indem er schon alle Schuld auf sich geladen hat und uns befreit hat durch seinen Tod, dass wir auch von ihm her dann die Vergebung der Sünden erwarten können. In der Beichte, dennoch sind wir natürlich immer noch in diesem, stehen wir in diesem Leben auch in einem inneren Kampf, eben um Schuldverdrängung und müssen auch immer wieder ja, damit rechnen, dass wir eben wieder straucheln, dass wir wieder hinfallen, jeden Tag wieder einen Neuanfang machen. Ja, Umgang mit Schuld, wie ist der richtige Umgang mit Schuld? Das werden wir jetzt auch hier noch weiter thematisieren. Jetzt hat sich Frau Bauer gemeldet aus der nördlichen Oberpfalz. Ich möchte Sie ganz herzlich hier in der Sendung begrüßen.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe schon so oft gebeichtet, aber ich kann mir selber nicht verzeihen. Und das Gebet, das hat mir sehr gut gefallen, aber vielleicht könnten Sie mir da helfen. Ich habe immer wieder das Gleiche gebeichtet. Das ist eigentlich schon eine Sünde gegen den Heiligen Geist, habe ich schon immer gehört. Aber trotzdem kommt es immer wieder.
Ja, das ist etwas, was viele Menschen klagen. Es ist im Grunde ein großer Hochmut. Und der Hochmut war ja im Grunde die Sünde zwischen Adam, Eva und Gott, zu sein wie Gott. Und es ist uns sehr schwer, eben zuzugeben, dass wir nicht so sind, wie wir sein wollen oder wie wir es für richtig halten. Und deshalb, wenn uns was passiert ist, dann kann es sein, dass dieser Stolz und diese Selbstzufriedenheit in uns, die eigentlich da ist, es uns hindert, zu sagen, es ist wirklich weg. Es ist jetzt von Gott vergeben worden. Ich habe es bereut, ich habe es bekannt. Und jetzt eben ist es wirklich weg. Da hemmt uns diese, ja, unsere Selbsteinschätzung.
Immer wieder, ja. Und ich trage es immer wieder hin. Kann ich es immer wieder mal vorbringen oder soll es einfach mal weg?
Ja, ich würde vielleicht auch mal diesen Gedanken, den ich Ihnen jetzt vermittelt habe, dass das im Grunde aus einem falschen Stolz kommt, eben, dass man das vielleicht mal Gott sagt, Herr, lass mich richtig sehen und lass mich vom Heiligen Geist, gib mir dann die richtige Erkenntnis.
Gut, vielen Dank.
Ja, bitteschön. Alles Gute für Sie.
Ja, danke schön.
Ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Auf Wiederhören, Frau Bauer.
Wiederhören.
Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet. Ich darf Sie begrüßen.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Hi, ich bin jetzt in der Leitung.
Sie sind auf Sendung, genau.
Ja, also ich möchte mich erstmal für den sehr, sehr, sehr guten Vortrag bedanken, dass ich wollte etwas beitragen. Und zwar, ich habe im Leben auch etwas Gutes unterlassen, also den Willen Gottes nicht direkt erkannt und dann durch Sünde, also ja, mich von Gott entfernt. Aber dann habe ich alles gebeichtet und ich muss sagen, diese Schuld, weil ich habe das im Inneren dann gesehen, also was Gott eigentlich mit mir vorhatte, also was für Gnaden er mir dadurch schenken wollte. Und das hat mich, also ich habe dann so bereut und aber das hat mich dann noch näher zu Gott gebracht, weil ich habe das in meiner Seele gesehen, also das war so ein unheimlich großer Gnade der Barmherzigkeit Gottes und ich habe gebeichtet, aber immer wieder kam der Schmerz, dass ich den Willen Gottes nicht erkannt habe und so gesündigt habe dann. Und dann hat mir eine Frau gesagt, eine Sündeselige gesagt, Gott hat dir verziehen. Lass es. Er hat das alles schon ins Meer geworfen und du bist jetzt auf dem Weg. Und traue nicht immer, weil der Satan quält dich.
Ja.
Ja, und dann habe ich das immer wieder bedenkt und immer wieder, wenn mich das wieder gequält hat, habe ich es Gott aufgeopfert. Ich habe gesagt, Vater, ich weiß, du hast mir alles verziehen, du hast mir so viele neue Gnaden gegeben und ich bitte dich, ich möchte alles wieder gut machen. Gib mir bitte die Gnade, ich will jetzt nur für dich leben. Und das habe ich, Gott hat das also... Und hat das wunderbar gefallen, ja, muss ich sagen. Und ich habe gesagt, bitte gib mir die Kraft. Ich will nie wieder mit deiner Kraft, also deinen Willen unterlassen. Und weil eine gute Unterlassung, das zieht Kreise, das zieht unheimlich große Kreise. Das durfte ich in meiner Seele dann sehen. Und ich habe mich so an Gott festgeklammert. Und das hat auch noch zum Vorteil, dass ich niemals andere Menschen urteilen darf, weil keiner weiß den Grund, warum dieser richtig und jene so geworden ist. Und ich muss sagen, das war, also Gott kann aus jeder Situation was Gutes machen.
Schön, wie Sie das uns beschreiben. Vielen Dank. Und ich denke, das ist auch vielleicht noch gleichzeitig eine schöne Antwort für Frau Bauer, die gerade auch angerufen hat. Und ja, wo Menschen manchmal damit hadern, dass sie in solchen Selbstzweifeln sich dann auch vielleicht zerfleischen, ohne dann einfach mal mit einer gewissen Sicherheit zu sagen, das hast du mir jetzt vergeben, das kann ich jetzt wirklich mal ad acta legen und ich darf nach vorne schauen und ich muss nicht in den Sünden dann hängen bleiben, mich von Negativen weiterhin belasten lassen, sondern eine gewisse Gelassenheit auch, ja, und eine gewisse Leichtigkeit auch, die eigentlich ja durch die Vergebung der Sünden entstehen soll. Frau Königsgräben, Sie vielleicht noch ganz kurz dazu?
Ja, ich denke, dass, was unsere letzte Hörerin gesagt hat, war ja eine tiefe Verbindung, die sie durch dieses, was sie erlebt hatte, mit Gott geschaffen wurde. Und das ist etwas Wunderbares und man kann den Gedanken auch noch etwas vertiefen, dass wir teilnehmen an den Schmerz, den Gott hat, wenn der Mensch noch nicht mal glauben will, dass das, er das nun vergeben hat. Das ist ja wie so ein Misstrauen Gott gegenüber, der, als ob er das doch nicht so könne, weil ich doch eben so schlimm war und so weiter. Und das kann ja gar nicht Wahrheit. Das sind Gedanken, lassen uns doch lieber mit Liebe und Dankbarkeit auf Gott gucken, der sich dann freut, wenn wieder ein Mensch eine Umkehr erlebt hat und etwas, was vielleicht schlecht war, auch objektiv, daraus Gutes wird.
Aber dass es eben auch manchmal wirklich eine Überwindung ist und ein, was wir uns selber auferlegen können, zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, also ich schaue jetzt nach vorne und Gott hat mir die Sünden vergeben, ich darf das glauben. Ja, das, manchmal natürlich ist das auch wirklich ein Impuls, sich da auch zu überwinden und allen negativen Anfeindungen, die da vielleicht gleich wieder erscheinen mögen, einfach mal Einhalt zu gebieten.
Denn wir müssen uns darüber klar sein, wenn wir das nicht glauben, dann ist es so, dass wir ja Gott gegenüber wieder ein neues Misstrauen haben.
Genau. Eine weitere Hörerin hat sich jetzt gemeldet, mit der ich jetzt verbunden bin. Ich grüße Sie.
Ja.
Ja.
Grüß Gott.
Die Schwester Gerlinde ist hier aus Bonn.
Schön.
Ja.
Und ich möchte mich erstmal bedanken für diesen guten Vortrag. Also wir wissen das eigentlich, oder ich weiß ganz vieles, dass es so ist. Ich bedanke mich auch für die vorhergehende Hörerin, die das so wunderbar ausgedrückt hat, ihr Leben mit Gott, und dass sie immer wieder spürt, dass Gott ihr die Schuld verzeiht. Und das ist eben bei mir genauso. Ich habe eine gute Freundschaft mit Gott. Also er ist mein Freund und er ist im Mittelpunkt meines Herzens. Aber immer wieder erwische ich mich, wie ich über andere kritisiere, wie ich mich selber wieder ins gute Licht stelle. Es ist doch eigenartig. Aber Gott sei Dank, wir gehen ja, oder ich, oder wir Schwestern, wir gehen ja, es sollte so sein, ich gehe alle 4 Wochen zur Beichte und das finde ich dann immer wieder gut, dass der Heilige Geist mich erleuchtet und mich erkennen lässt, wo da wieder meine Schuld ist und ich nicht immer innerlich auf andere was schiebe. Es ist ja so, wir Menschen können ja auch in Gedanken sündigen. Der andere merkt das ja gar nicht. Ich denke wieder, nein, wie ist sie wieder bekleidet? Wie kann man so rumlaufen? Das sind alles eigentlich schon wieder negative Einflüsse vom Bösen. Das ist schwer, davon loszukommen. Haben Sie da eine Idee?
Ja, das ist, was Sie sagen, das ist schon wirklich ein Kampf. Ich habe es auch im Vortrag ausgedrückt. Dieser Kampf im Innern, der geschieht mit meiner Wesenheit, mit meinen Schwachheiten und so weiter. Und gleichzeitig mit Satan, der im Grunde diese Schwachheiten und Dinge nützt, um uns, wenn wir schon sowieso fromm sind, zumindest zu verunsichern und irgendwo missgestimmt zu machen oder traurig über uns zu sein und so weiter. Da kommt immer so etwas zusammen, was in uns drin ist. Aber das sind Haltungssünden. Ich würde auch nicht sagen, dass jeder Gedanke über einen anderen, der noch nicht so ganz positiv ist, ist gerade eine furchtbar schwere Sünde ist. Aber es ist, wir erleben uns als Menschen der Schwachheit. Und das tut unserem Stolz, eigentlich tut es gut unserem Stolz, dass wir erkennen, wie schwach wir sind und dass wir immer wieder hinfallen.
Ja.
Nicht ja, Schwester Gerlinde, danke schön für Ihre ja, dass Sie auch da nochmal nachhaken und fragen, ja Mensch, immer wieder dasselbe in der Beichte, was kann ich tun? Also natürlich kann ich jetzt auch nur sagen, vielleicht unter Christen ist es vielleicht manchmal auch so, dass man gerne so in der Sündhaftigkeit stecken bleibt, anstatt dass man vielleicht manchmal sich bewusst erzieht dazu, auf die Freude zu schauen, auf das Positive zu schauen, eben auch nicht immer nur im eigenen Sündenregister zu gucken oder das nicht so überzubewerten, sondern zu gucken, was steckt denn, was hat der liebe Gott alles Positives in mich hineingelegt und auch in die Welt um mich herum, also da den Blick zu schulen und daraus die Kraft zu bekommen, dann auch wirklich Positives auszustrahlen, wozu wir ja eigentlich berufen sind, zu dieser frohen Botschaft und nicht immer ja den Blick und den Fokus dann wirklich nur auf die Sündenlast zu legen. Auch wenn das schwer ist,
ja,
natürlich.
Ja, es ist also für uns irgendwie ein Kampf. Und wir brauchen dazu die Hilfe Gottes. Und die Hilfe Gottes kann uns gerade in der Beichte sehr zugutekommen. Aber ich denke auch schon in dem Kleinen, eben, wie Sie das auch eben selber gesagt haben, eben, ach, jetzt bin ich schon wieder so. Das will ich doch gar nicht. Eben in diesem Kampf wird unter Umständen auch einiges auf die Dauer besser, würde ich sagen, nach meinem langen Leben, was mir Gott gegeben hat. Viele Dinge werden anders. Dafür kommen vielleicht andere Schwachheiten dazu. Aber eben wenn wir diesen Kampf in uns feiern wollen und machen, dann kann es auch zu Besserungen kommen. Also das wäre wirklich falsch, die Heiligen. Unsere Gedenken sind Menschen, die im Grunde überwunden haben. Und sie sind Heilige geworden durch diesen inneren Kampf und so. Und sie sind nicht, meistenteils zumindest nicht in irgendeiner Form von der Geburt an so, sondern das ist ein ganzes Leben des Kampfes gewesen.
Das ist ein Leben des Kampfes und dennoch soll es uns nicht abschrecken. Mich hat gestern sehr ermuntert, als ich mit Ihnen im Vorgespräch war und es auch darum ging, ja viele Menschen, viele wohlgemeinte Christen, die es auch wirklich sehr ernst nehmen, die vielleicht dann auch wirklich einen perfektionistischen Anspruch haben, können sich oft auch in diesem Perfektionismus verstricken und dann eben wirklich, ja, mit einem traurigen Gesicht herumlaufen. Und da hat mich das gestern auch so genau an der richtigen Stelle getroffen, wie Sie mir erzählt haben, dass man vieles einfach auch gelassen nehmen kann, ja, mit Humor und gelassen. Ich glaube, dass man nicht eben den Fokus immer auf diesen Kampf und das Negative, was passiert denn, sondern richten muss, sondern wirklich, ja, es ist halt so, ja, wir sind dieser Imperfektion, so eine Imperfektionstoleranz, also sich eingestehen, dass wir nicht perfekt sind und dass es auch nicht so wird, das kann total heilsam sein, das kann einfach eine neue Freude und Gelassenheit bringen. Ja, es darf so sein. Ich bin so geschaffen. Ich darf so auch sein. Ich gebe mir Mühe.
Und aber ich bin doch geliebt so.
Ja, genau. Das hat mir gestern, also so Ihr Aufschwung zum Humor und auch zu mehr Gelassenheit, hat mir sofort auch dem Tag eine andere Note gegeben.
Ja, danke Ihnen.
Das ist doch wunderbar. Und das passt jetzt gerade an dieser Stelle, wo einfach auch viele anrufen, die sagen, ja Mensch, aber immer wieder beichte ich das Gleiche. Ja, das geht uns ja wirklich allen so. Also vielen Dank, Schwester Gelinde. Alles Gute nach Bad Godesberg und weiter geht's mit Frau Sitte aus Leipzig. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte sagen, nicht über andere reden, also nicht Schlechtes über andere reden, aber wenn mich etwas schwer bedrückt, dann darf ich doch wenigstens das dem anderen, einem anderen Menschen sagen, der den Betreffenden nicht kennt, um mich zu erleichtern.
Ja, das können Sie, wir dürfen ja auch ruhig mal etwas beurteilen. Und das braucht doch nicht gleich auch als sündhaft zu sein, sondern wir müssen vieles im Leben beurteilen. Wir müssen Menschen beurteilen, ob sie gut für uns sind oder nicht so gut für uns sind. Wir müssen auch da vielleicht Folgerungen draus machen. Eben, wir dürfen sie nur nicht verurteilen. Und das ist, denke ich, der wichtige Unterschied. Beurteilen, haben wir keinen Anlass dazu, wie auch eine Hörerin schon gesagt hatte, wir wissen ja gar nicht, was in dem anderen gewesen ist. Aber dass wir etwas beurteilen müssen, ob der Umgang zum Beispiel für unsere Kinder gerade der richtige ist und so weiter, ich würde sagen, es ist auch keine Sünde.
Das ist ja so, wie Sie sagen und wie Sie auch empfehlen, Frau Dr. Königsgräven, jetzt in Ihren Gedanken, die Sie uns vorgetragen haben, passt jetzt ja auch ja gerade noch ganz gut hinein, dass wir natürlich belastet uns vielleicht eine Beziehung und Sie sind da verletzt worden und dann müssen wir das auch besprechen mit anderen. Das ist ja selbstverständlich ja eigentlich, aber ich denke, dann ist es wichtig, wie wir jetzt weiter damit umgehen, ob dann Neid daraus entsteht oder negative Gedanken, die dann wieder diese Beziehung weiter vergiften oder ob wir uns überwinden, innerlich dann ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Herr Jesus Christus, für diesen Menschen, mit dem ich da große Schwierigkeiten habe und wo es mir sehr schwer fällt, ihn zu schätzen und ihn anzunehmen, so wie er ist, hilf mir, das zu überwinden und die negativen Gefühle auch zu überwinden. Und das ist ja auch, was Sie sagen zu dem Thema innere Heilung. Wir haben ja ganz oft so auch negative Gedanken über vielleicht Eltern, Familienmitglieder, denen wir schwer vergeben können und wo es einfach ein langer Prozess ist, wenn wir da mal wieder sagen, aber ich will mich überwinden, Herr, heile du diese Beziehung, diese negativen Belastungen und dass dann auch wir irgendwann darauf hoffen dürfen, durch Christus dann wirklich ein reines Herz zu bekommen und dass dieses Gebet irgendwann fruchtbar wird.
Ja, doch, da bin ich auch überzeugt von und natürlich ist sogar vieles, sagt auch die Bibel, muss ans Licht gebracht werden, damit es nicht von schlechten Dingen irgendwo wieder Wirkungen ausgehen. Das heißt also, was da vielleicht als Geheimnis weitergegeben wird und so weiter, eben das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Das heißt also, was, wenn es uns bedrückt, dürfen wir auch darüber sprechen. Wie gesagt, es ist ein Unterschied zwischen etwas beurteilen und etwas verurteilen.
Da sind wir eigentlich auch wieder da, nämlich bei der Hilfe durch die Psychologie, dass es ganz wichtig ist, solche Prozesse zu erkennen, die da vielleicht in der Vergangenheit abgelaufen sind, ohne dass wir jetzt vielleicht alles krampfhaft ans Licht zerren müssen, aber es ist durchaus gut, darüber zu reden und das mit unserem Verstand auch vielleicht ans Licht zu bringen und dann die Emotionen, die dabei hochkommen, ja, heilen zu lassen.
Ja, es kann sogar sein, dass zum Beispiel Menschen nicht den Frieden zum Sterben bekommen, wenn noch unausgesprochene Dinge in der Familie oder in der Beziehung da sind. Das ist einfach dann verhindert, dass man in Ruhe den Frieden des Heimgehens erleben kann. Also man sollte immer wieder beim Sterbenden auch fragen, ist noch was zwischen uns? Liegt noch etwas da, was dich bedrückt, was nochmal ausgesprochen, was nochmal vergeben werden muss? Das scheint mir auch ein sehr wichtiger Gedanke in dieser Hinsicht zu sein.
Also, dass es durchaus wichtig ist, auch täglich eigentlich mit den Menschen, mit denen man umgeht, am Abend vielleicht zu sagen, Mensch, das hat mich heute verletzt oder das möchte ich noch bereinigen. Und da möchte ich auch wieder in die Vergebung kommen und einfach schuldenfrei und schuldfrei sozusagen dann, dass nicht die Sonne über dem Zorn untergeht, sondern dass man in den inneren Frieden kommt mit demjenigen, mit dem man da ja aus der inneren Ordnung vielleicht da gefallen ist, sozusagen.
Und das gilt natürlich auch immer dieses Sprechen mit jemandem. Man muss da auch mal die Gelegenheit wahrnehmen und sagen wir mal warten, ob bei dem anderen auch Dinge sind, die aufgehellt werden und so weiter. Man darf nie in ein liebloses, jetzt will ich es dir aber sagen, damit ich frei bin, sage ich dir jetzt, was dir alles an mir oder an dir nicht gefällt. Da ist die Liebe nicht mit. Wenn wir miteinander sprechen wollen, vor allem über tiefer liegende Dinge, es ist wichtig, das in Liebe zu tun und nicht in Rechthaberei.
Ja. Weitere Hörerinnen haben sich noch gemeldet. Mit einer weiteren Hörerin bin ich verbunden. Ich grüße Sie.
Guten Morgen. Ich beobachte auch innerhalb der Kirche und am Rande und überall, dass die Leute sich anscheinend gar nicht bewusst sind, was sie tun und was sie dem anderen zusetzen und auch was sie sich selber zumuten. Und die Priester sagen dann, damit es kein Streit entsteht, auch nichts. Und man sollte da viel mehr mit Paulus arbeiten und auf die Beichte hinzielen, denn die sind dann so, im falschen Stolz, wie Sie so schön sagten. Und das Innere foppt sie dann dermaßen mit dem Bösen, dass sie meinen, sie sind recht und sie müssen das haben und sie folgen dann dem Fleisch.
Ja, ja, es ist sicherlich so, dass, sagen wir mal, durch...
Wir haben auch keine Zeit dazu, denke ich jetzt, mit dem ganzen Stress und dem Leute ausnutzen in der Arbeit.
Also ich meine, wir leben leider Gottes in einer gefallenen Welt. Und davon ist alles betroffen. Wir sind betroffen, die anderen sind betroffen, die Welt ist betroffen, die Erde ist betroffen davon. Das heißt also, wir müssen auch bereit sein, an manchen Dingen eben zu leiden.
Ja, ich bete dann immer und ich gebe es vor Freude.
Gut.
Und ich verzeihe das, was mir so weh tut.
Ja.
Und dann denke ich, dass in dem Falle dann der Heilige Geist sich einschaltet.
Ja, wunderbar. Das ist genau das Richtige, was Sie machen. Bleiben Sie dabei.
Schön, vielen Dank. Ihnen alles Gute,
alles
und auf Wiederhören.
Ja.
Eine weitere Hörerin aus München darf ich jetzt hier begrüßen. Grüß Gott.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, guten Tag.
Für die wunderbare Sendung. Ich höre sehr, sehr gerne vor allem die Vorträge von der lieben Frau May. Ist das richtig?
Frau Königsgräben.
Mhm. Frau Königsgräben.
Ja.
Meine Frage wäre jetzt natürlich immer, es ist sehr, sehr, sehr fest, der Weg, immer zu vergeben, zu verzeihen. Und das versuche ich schon ewig. Und ich bin in einer schweren Situation. Und zwar sieht die andere Person, es ist ja also, sagen wir mal, eine Stiefmutter, die lebenlang schwere Misshandlungen haben wir hinter uns. Mobbing, das geht nicht mehr alles. Immer versucht zu vergeben und auf dem besten Weg irgendwie mal immer wieder zu verbessern oder Änderung, aber dieses Mobbing geht so weit, dass am Ende ich und mein Bruder, also mein kleiner Bruder, uns zurückgezogen haben, weil sie Lügen verbreiten, wissen geht nicht mehr mit ihren Kindern in der ganzen Stadt, überall, also wo wir super gute Kontakte, Freundschaften hatten. Und diese Stiefmutter kommt einfach nicht damit klar, dass unser Vater mit unserer Mutter lebt und die Kinder genauso. Und wir haben immer unser Bestes versucht, auch das zu vergeben, dass wir schwer misshandelt worden sind. Aber wir wünschen einem nur das Allerschlechteste. Und wir sind geraten jetzt. Also vergeben kann man, aber es geht immer weiter. Und ich habe versucht, das zumindest kaltfüttern, irgendwie auf dem besten Weg oder geheilt werden oder dass sie mit einem Psychologen versuchen, diese Lügen von ihrer Mutter nicht so weit eben irgendwann und so weiter aufzuwachsen, weil die sind viel älter wie wir.
Ja, wir haben nur ein Problem, wir verstehen Sie schlecht. Vielleicht können Sie jetzt einfach noch kurz eine Frage formulieren, um das Ganze ja in eine Form zu bringen, dass Frau Dr. Königsgräben noch etwas darauf antworten kann.
Ach, verstehen Sie mich immer noch schlecht? Und jetzt?
Ja, es ist einfach eine schlechte Qualität. Man hört Sie, dann hört man Sie wieder schlechter. Fassen Sie sich kurz, bitte.
So hört man mich noch schlechter.
Fassen Sie sich einfach kurz.
Okay. Was kann man mit Menschen machen, wo man sich auch einfach zurückgezogen lebt und man möchte aber, dass der geheilt wird, dass der zum richtigen Weg kommt?
Ja, ich glaube, dass der eine Gedanke ist richtig. Man möchte gerne eine neue Art der Beziehung haben, aber es wird einem nicht immer gelingen, sondern es gibt auch welche, die dem sich widersetzen, wenn wir dran denken, an Jesus und die Pharisäer, die haben sich bis zuletzt widersetzt, bis sie ihn getötet hatten. Es gibt also auch Dinge, die im Moment nicht so zu ändern sind, wie wir das gerne möchten. Das ist vielleicht das Leid, was wir dann tragen müssen. Und dann kann es sein, dass dann auch eben man sich meidet oder nicht gerade aufeinandertreffen möchte.
Was dann sicherlich schwer zu ertragen ist, aber belassen wir es vielleicht dabei. Und ich wünsche Ihnen dennoch ja mit dieser Angelegenheit und schwierigen Last einen guten Umgang. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Eine letzte Hörerin können wir noch kurz auf Sendung nehmen. Aus dem Raum Traunstein haben Sie sich gemeldet. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage im Umgang mit einer Person, die sich persönlich an mich gewandt oder an mich herangemacht hat, die sich als Freundin eingeführt hat und auf einmal dann meint, man soll wie eine Puppe nach ihrem Willen tanzen. Sie will auch dann immer Geld und so weiter. Und das hat mich so lange bedrückt und beschäftigt, weil sie das alles im christlichen Bereich abspielt. Und jetzt habe ich meinen Polizeibericht gelesen. Das gibt es auch im Internet. Man baut eine Freundschaft auf, um dann um die Person dann abzuzocken. Und der Bericht war dann, man soll sich zurückziehen und diese Beziehung abbrechen. Wie sehen Sie das im christlichen Bereich?
Ja, ich würde sagen, dass sich ja auch unsere Klugheit und der Apostel ruft uns auf, alles versuchen, aber auch zu beurteilen und das Gute zu behalten und das Negative abzustoßen. Also ich denke, wir haben nicht, auch christlich nicht, die Verpflichtung, uns ausnützen zu lassen.
Ja, hilft Ihnen das ein bisschen weiter?
An dem Polizeibericht gehalten. Das hat mich fast ein bisschen beruhigt, weil da immer ein Druck da kommt, dass man nicht angemessen funktioniert. Und ja, und das ist auch
das
Ihre
Antwort
irgendwo so, ja.
Mhm. Und das ist dann die Frage, ist das in der Realität so oder nicht? Also fertig, das ist nicht so. Also eben Schluss damit.
Ja.
Ja. Eine gewisse Nüchternheit ist von uns auch verlangt.
Ja, dass man nicht nur als Christ einfach alles sich gefallen lassen muss.
Genau.
Ja.
Ja, alles
ich bedanke mich für Ihre Antwort, ja.
Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, und auch am Ende der Sendung kommt die Natur wieder mit ins Spiel. Ein gesunder Egoismus, ein gesunder Selbstschutz ist eben genauso wichtig. Wir sind nicht als Christen aufgefordert, uns selbst zu zerfleischen. Es sei denn, es ist vielleicht eine ganz besondere Berufung dabei, aber normalerweise, ja, ist die Natur eben, spielt sie eine wichtige Rolle. Man darf sie nicht einfach beiseite lassen, wie es ja auch heißt, die Gnade baut auf der Natur auf. Mhm. Und von Pater Kente nicht übermittelt, dem Gründer der Schönstattbewegung, habe ich hier noch eine kleine Notiz, denn da heißt es in einer Zeitschrift Unser Weg, wenn einmal die Jahre kommen, zeigt sich die Natur, wie sie ist. Es fehlt dann der Schwung, eine gewisse Müdigkeit kommt über uns, man ist gereizt. Auch Trockenheit stellt sich ein. Das hängt mit der Natur zusammen, ist oft in diesen Jahren eine Selbstverständlichkeit und keine besondere Prüfung. Mittel zur Überwindung dieses Mittagsteufels in Anführungsstrichen, da nennt er die Demut und die Hingabe. Und das passt ja auch zum Umgang mit der eigenen Schuld. Immer wieder die Bereitschaft, ganz nüchtern und gelassen zu haben, ja, zu verzeihen, die eigene Schuld einzugestehen, die Bereitschaft, sich selber zu erkennen, zu wissen, ich bin eben ein Mensch und mache Fehler, ich muss nicht perfekt sein, das ist ganz heilsam. Und ich kann mich auch darin einüben, meine Schuld einzugestehen und um Entschuldigung zu bitten. Ich denke, das war auch der Tenor Ihres Vortrages, wie man nämlich richtig mit der Schuld umgeht, wenn ich das so richtig zusammengefasst habe, Frau Dr. Königsgräven.
Ja.
Schön.
Ich denke, dass das einfach alles Fragen sind, die uns alle bewegen, die mit denen wir einfach als Mensch zu tun haben und als gefallener Mensch und als eine, der aus widrigen, manchmal auch aus guten Verhältnissen kommt. Der eine hat es vielleicht ein bisschen leichter, der andere hat es ein bisschen schwerer. Aber wir sind alle davon betroffen.
Und ich darf Ihnen an dieser Stelle herzlich danken, dass Sie auch heute wieder hier Rede und Antwort gestanden haben. Und wer weiter nachforschen möchte und vielleicht auch gucken möchte, wie ist denn das Leben von Frau Königsgräven gelungen, der kann das auch in ihrer Biografie tun, Leben für die Einheit. Das Buch ist im Bernardus Verlag erschienen. Die Auslieferung des Buches ist aber über das Verlagshaus Mainz zu bekommen. Und alle weiteren Informationen, wie Sie den Verlag, das Verlagshaus erreichen, können Sie dann erfahren unter www.horeb.org. Da schauen Sie im Programm nach unter der heutigen Sendung an dem Informationsbutton. Da können Sie dann diese ganzen weiteren Informationen über das Buch und wie Sie da hineinkommen, wie Sie daran kommen, können Sie das alles bekommen. Ich danke Ihnen herzlich, Frau Dr. Königsgrieben, und wünsche Ihnen
für Ihre Moderation.
Dankeschön.
Und alle guten Wünsche und Segen für die Hörer. Und dass wir, wie Maria gesagt wurde, wir bewegen alle diese Dinge in unserem Herzen.
Ja, ein schönes Wort zum Abschluss. Vielen Dank. Ihnen alles Gute in Ihrem 89. Lebensjahr. Wenn Sie weitere Informationen zu Radio Horeb haben möchten, können Sie die auch telefonisch beziehen über den Hörerservice unter der 08328 921 110. Und wenn Sie die Sendung in ihrer vollen Länge nicht mitbekommen haben, können Sie mit einem Klick unter www.horeb.org auf Podcast. Dort finden Sie diese Sendungen dann nochmal so, dass Sie die, wie Sie möchten, sich nochmal runterladen können und nachhören können. Mit diesen Informationen wünsche ich Ihnen alles Gute und verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole: 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.